Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der deutschsprachigen Sendung von Radio Slowakei International. Im Studio des Slowakischen Rundfunks in Bratislava begrüßen Sie Eva Medelska am Mischpult und Sofia Miklovic am Mikrofon. Das hören Sie in unserer regelmäßigen Hörerbriefsendung am Sonntag. Zum Auftakt der Sendung blättern wir im historischen Kalender. Dann schlagen wir unsere Hörerbriefmappe auf und gratulieren den Jubilaren. In der Musikecke präsentieren wir den ersten Absolventen und den ersten Dozenten und Professor des Faches Harmonikaspiel. Die Pressburger Bahn verkehrte zum ersten Mal vor 111 Jahren. Das beliebte Verkehrsmittel verband zwei Donaumetropolen, Bratislava und Wien. Wir wünschen angenehmes Zuhören und gute Unterhaltung.
Geblättert.
Auch der Monat Januar ist reich an Gedenktage. Hier sind einige von Ihnen, die auch im slowakischen Kalender ihren festen Platz haben. Am 19. Januar 1993 wurde die Slowakische Republik als Nachfolgerstaat der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik zum 180. Mitglied der Vereinten Nationen aufgenommen. In den Jahren 2006-2007 war die Slowakei ein nicht ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates. Zum ersten Mal in der selbstständigen Geschichte wurde die Slowakei in den Jahren 2010 bis 2012 zum Mitglied des Wirtschafts- und Sozialrates, einem der Hauptorgane der Vereinten Nationen. Diese Mitgliedschaft hat das Land wieder seit Januar 2023 für die Dauer von 3 Jahren inne. In der Geschichte der Vereinten Nationen wirkten bisher viele Diplomaten. Schon im Jahre 1945 war Jan Papanek einer der 14 Mitglieder des Rates, die in der Konferenz im amerikanischen San Francisco den Text der UN-Charta verfasst haben. Der erste Vertreter der selbstständigen Slowakei bei der UNO war seit 1993 für 2 Jahre der ehemalige Außenminister Eduard Kukan. Protokollarisch höchste Funktion im System dieser Weltorganisation, den Posten des Vorsitzenden der Vollversammlung, bekleidete seit September 2017 ein Jahr lang ein weiterer ehemaliger Außenminister Miroslav Lajčák. Nur 15 Jahre lang war sie das Zahlungsmittel der Slowakei, die slowakische Krone. Sie war die Währung der Slowakei vom 8. Februar 1993 bis zum 31. Dezember 2008. Übrigens auch in der ersten slowakischen Republik von 1939 bis 1945 gab es eine Währung, die slowakische Krone hieß. Im Sommer 2008 stimmte der EU-Rat für Wirtschaft und Finanzen der Euro-Einführung in der Slowakei zu. Der Umrechnungskurs wurde auf 30,126 slowakische Kronen für 1 Euro festgelegt. So hat der Euro am 1. Januar 2009 die slowakische Krone als Währung offiziell abgelöst. Es gab auch eine kurze Übergangsfrist, als man noch beide Währungen verwenden konnte. Doch der 16. Januar 2009 ist das Datum, an dem die slowakische Krone hörte auf, als offizielles Zahlungsmittel zu existieren. Seit diesem Tag gilt die slowakische Krone nur noch als Sammlerstück. In diesem Jahr gedenken wir des 90. Jahrestages der Geburt des slowakischen Malers, Grafikers, Ex-Libris- und Briefmarkenkünstlers Albin Brunowski. Er studierte von 1955 bis 1961 an der Hochschule für bildende Künste in Bratislava, unter anderem bei Vincent Hložník. Brunowski lehrte als Professor an der Kunstakademie in Bratislava und wurde dort 1989 Rektor. 1990 zog er sich aus dem akademischen Betrieb zurück, um ausschließlich künstlerisch tätig zu sein. Brunowski schuf die letzte Banknotenserie der Tschechoslowakei. Zwischen 1964 und 1990 erstellte er etwa 30 Briefmarken. Von 1970 bis zu seinem Tod schuf er etwa 105 Exlibris. Albin Brunowski, einer der bedeutendsten Darsteller der slowakischen bildenden Kunst der Nachkriegszeit, starb am 20. Januar 1997 in Bratislava. Der Begriff Brunowski-Schule steht für die Bezeichnung der Verbindung der Fantasie und der realen Elemente in der Schaffung. Am 24. Januar werden 173 Jahre seit dem Tod von Jan Kolar, dem slowakischen Lyriker und einem der bedeutendsten Gelehrten des frühen 19. Jahrhunderts, vergehen. Nach dem Abschluss des Evangelischen Lyzeums in Pressburg studierte er von 1817 bis 1819 an der Deutschen Universität in Jena Philosophie und Theologie. Während seines Studiums in Deutschland besuchte er auch Johann Wolfgang von Goethe in Weimar, mit dem ihn ebenso wie mit anderen Persönlichkeiten aus Weimar eine persönliche Freundschaft verband. Kolar war auch Autor zahlreicher Reiseberichte von seinen in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts unternommenen Reisen nach Deutschland, Oberitalien und in die Schweiz. Die großen Werke von Kolar weckten in Europa Interesse an der slawischen Geschichte und Kultur und prägten die nationalen Bewegungen der Slawen. Darunter sein Hauptwerk, das Sonett Slavicera, Tochter der Slava, wörtlich Ruhm, zugleich Anspielung auf das Wort Slaven, aus dem Jahre 1824, worin er seinem Schmerz über das Verdrängen der Slaven durch die deutsche Kultur Ausdruck gab und die slawische Vergangenheit verherrlichte. Seine Gedichte wurden auch sehr stark von seiner Liebe zu Wilhelmine Friederike Schmidt, genannt Mina, beeinflusst, die er 1817 in Jena kennengelernt hatte und 1835 heiratete. Dieses teilweise an Goethe erinnernde Meisterwerk bestand in seiner letzten Fassung aus insgesamt 645 Sonetten, unterteilt in einen monumentalen Vorgesang und die Gesänge Sala, Elbe, Renn, Moldau, Donau, Lethe als Himmel und Acheron als Hölle. Da Kolar die Theorie vertrat, dass es einen einheitlichen tschechisch-slowakischen Stamm gibt, war er auch gegen sämtliche Versuche anderer Slowaken, das Slowakisch als eigenständige Schriftsprache zu etablieren. Zwar befürwortete er eine Annäherung an die mährischen und slowakischen Dialekte und versuchte in seinen früheren Werken, in sein Tschechisch slowakische Elemente aufzunehmen, damit die beiden Sprachen möglichst zueinander finden, wobei er den Wohlklang des Slowakischen hervorhob. Trotzdem war dieses Tschechisch mit slowakischen Elementen, vor allem in den Lehrbüchern für slowakische Schulen, weit von der heutigen slowakischen Standardsprache entfernt.
Hörer Echo.
Die heutige Hörerbriefmappe eröffnet das Schreiben von Joachim Thiel aus Wuppertal, Deutschland.
Die Diskussionen über die stärkere Ausnutzung der Wasserstraßen gibt es auch in Deutschland schon sehr lange. Es soll der Verkehr auf Schiffe und die Bahn ausgelagert werden, aber es klappt leider nicht. Deshalb fand ich den Beitrag über die gleichen Bemühungen in Ihrem Land auch sehr hörenswert. Bitte bestätigen Sie mir diesen Bericht mit QSL. Vielen Dank dafür im Voraus. Besten Gruß, Joachim Thiel.
Vielen Dank für die Neujahrsgrüße und wünschen ebenfalls alles Gute für 2025. Günter Rommelrath aus dem Deutschen Wiesen schickt uns ebenso Neujahrsgrüße.
Herzliche Grüße aus Viersen nach Bratislava. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Gesundheit und Erfolg für das neue Jahr 2025. Alles Gute und bis bald. Günter Rommelrath.
Neben den vielen Empfangsberichten befindet sich in der heutigen Hörerbriefmappe auch das Schreiben von Bernd Seiser aus Gaggenau-Ottenau, Deutschland, mit der Gratulation für die Jubilare.
Hallo Freunde, gerne möchte ich im RSI-Hörerecho vom 19. Januar wieder den Geburtstagskindern der letzten Woche freundlich gratulieren, besonders Clara Winkler aus Schmitten, Renate Heine-Pietschmann in Erfurt, Michael Haun vom Rhein-Main-Radio-Club und Nadine Wilschrey in Dillingen. Freundliche Grüße aus Ottenau, Bernd.
Wir schließen uns diesen Wünschen an und senden den Geburtstagskindern einen schönen musikalischen Gruß. Zugleich bedanken wir uns, liebe Hörerinnen und Hörer, für alle Ihre Zuschriften, die uns in der vergangenen Woche erreicht haben. Es wird uns freuen, wenn Sie unsere Sendungen weiterhin verfolgen und Ihre Meinungen mitteilen oder Fragen über unser Land stellen werden.
Wiesz, a ja tobie tiež. Poď sa rozprávať, kúpime si džús. Nežná oslava, bavách samé plus. Dávno som to vedel, prvá láska, to je šanca veriť, až po uši mede.
Musikecke.
Schon während seines Studiums hatte er reiche Konzertaktivitäten daheim und im Ausland. Er ist ein Laureat und Gewinner von vielen Prestigewettbewerben wie Trophée Mondial de l'Accordéon in Frankreich und Italien, die die Confédération Mondiale de l'Accordéon veranstaltet, oder etwa Tag der Harmonika in Deutschland. Der erfolgreiche Harmonikaspieler tritt sowohl als Solist als auch als Kammerspieler auf. Raimund Kakoni beging vor kurzem seinen 75. Geburtstag. Er wurde am 12. Januar 1950 in der slowakischen Hauptstadt Bratislava geboren. In den Jahren 1965 bis 1971 studierte er in der Heimatstadt das Harmonikaspiel am Konservatorium, später an der Hochschule für musische Künste unter der fachlichen Leitung von Marta Sökeova. Die beliebte Pädagogin setzte im Unterricht die Methodik der Professorin Irmgard Slotakriege aus Weimar um. Raimund Kakoni ist überhaupt der erste Absolvent und der erste Dozent und Professor des Faches Harmonikaspiel. Heute ist er selbst ein Pädagoge an der Hochschule für musische Künste. Wie betrachtet der professionelle Musiker dieses Musikinstrument? Ist die Harmonika auch für die klassische Musik geeignet?
Mein künstlerisches Vorhaben ist es, auf der Harmonika als einem Konzertinstrument zu spielen. Dieses Instrument hat bekanntlich eine junge Geschichte hinter sich, und so dauert seine künstlerische Expansion erst ein halbes Jahrhundert an. Ich bemühe mich, das originelle slowakische Schaffen für Harmonika in meiner Laufbahn durchzusetzen. Mein Ziel ist es, die neuen slowakischen Musikstücke für Harmonika zu spielen und für sie zu werben. Diese zeichnen sich durch neue, nicht traditionelle, schöpferische Kompositionen aus, die den ganzen Tonbereich der Harmonika hervorheben.
Raimund Kakoni spielte das Konzertstück für Harmonika Take It des slowakischen Komponisten Norbert Bodnar. Kakoni baute sein Repertoire anfangs auf den Transkriptionen der Musikstücke für Orgel, Klavier und Cembalo der weltberühmten Komponisten Bach, Händel, Scarlatti, Haydn auf. Damit trug er zur Anerkennung der Harmonika als vollständiges Konzertinstrument bei. Später orientierte sich Kakoni schrittweise an der Interpretation der ursprünglichen Schaffung für Harmonika von heimischen und ausländischen Autoren. So regte er mehrere slowakische Komponisten dazu an, Stücke für die Harmonika zu schreiben. Kann sich Harmonika als Solomusikinstrument durchsetzen? Raimund Kakoni?
Die Antwort auf diese Frage ist nicht leicht. Es hängt damit zusammen, dass die Gitarre in den vergangenen etwa 30 Jahren einen außerordentlichen Boom erlebt hat und immer noch in der Musikszene führt. Vor nicht so vielen Jahren wurde Harmonika als Musikinstrument der Arbeiterklasse betrachtet. Und leider auch heute noch wird sie auf dem Konzertpodium als Attraktion wahrgenommen, zum Leid aller Beteiligten. Doch mit einer passenden Wahl des Repertoires kann man das Publikum auch mit Harmonikaspiel ansprechen und begeistern.
Das Duo Eugen Prochatz und Raimund Kakoni spielte die Komposition für Kniegeige und Harmonika Sedliatski Tanec, der Bauerntanz des rumänischen Komponisten Constantin Dimitrescu. Die gemeinsamen Konzerte dieser Musiker sind bei den Fans sehr beliebt. Über die Zusammenarbeit mit Eugen Prochatz sagte Kakoni Folgendes.
Die Verbindung von Kniegeige und Harmonika ist nicht traditionell. Die meisten Menschen können sich auf Anhieb nicht einmal vorstellen, was man mit dieser Kombination musikalisch erreichen kann. Damit wir dem Publikum ein einzigartiges Erlebnis bieten können, sprachen wir einige slowakische Komponisten an, für unser Duo originelle Stücke zu komponieren. Es ist auch gut gelungen und wir haben neben den Konzertauftritten mit diesen Werken daheim und im Ausland auch eine Platte herausgegeben. Ich hoffe, dass wir diese Aktivitäten so lange wie möglich fortsetzen können. Vor kurzem spielten wir in Paris, demnächst werden wir in Straßburg und im italienischen Triest auftreten.
Die Konzertauftritte von Raimund Kakoni kennzeichnen sich durch eine bewundernswerte Technik und durch funkelndes Temperament. Kakoni erwarb große Verdienste um die Förderung des Harmonikaspiels in der Slowakei. Er ist auch sehr aktiv bei der Organisation von heimischen und ausländischen Wettbewerben, bei denen seine Studenten gute Platzierungen erreichen. Zum Ausklang der heutigen Musikecke hören wir das Duo Eugen Prochatz und Raimund Kakoni mit dem zweiten Teil des Konzertstückes Dva smutné tance pre violoncello a akordeon, zwei traurige Tänze für Kniegeige und Harmonika des slowakischen Komponisten Juraj Hatrík.
Thank you.
geblättert.
Vor 111 Jahren waren die Einwohner von Bratislava, damals Pressburg, Zeugen eines bedeutenden historischen Ereignisses. Die Straßenbahn Pressburg-Wien hat ihren Betrieb aufgenommen. Obwohl sie bis zum Jahre 1945 verkehrte, haben doch die politischen und gesellschaftlichen Geschehnisse ihren Betrieb beeinflusst. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde dieser regelmäßige Personenverkehr per Straßenbahn eingestellt.
Člověk má na světě různé výhody a šťastné náhody. Len kebych věděl dobře využít, šťastně bych mohl žít.
Die Straßenbahn Pressburg-Wien verkehrte achtmal täglich, um zwei Donaumetropolen zu verbinden. Die Idee zum Bau einer Straßenbahnverbindung zwischen Wien und Bratislava entstand noch 1896, als der damalige Wirtschaftsminister Österreich-Ungarns dem Pressburger Verkehrsbetrieb eine Genehmigung für Vorbereitungsarbeiten erlassen hatte. Zwei Jahre später präsentierte Josef Tauber, ein Ingenieur aus Wien, ein konkretes Projekt der Straßenbahnlinie Pressburg-Wien. Am 1. Februar 1914 war es soweit. Die rund 70 Kilometer lange elektrifizierte Strecke startete in Pressburg auf dem Krönungshügelplatz auf dem Donauufer. Der Vizevorsitzende des Clubs der Freunde des Stadt- und Regionalverkehrs, Roman Delikat, erzählt.
Die Reise mit einer Geschwindigkeit von 35 bis 40 Stundenkilometern dauerte etwa 2,5 Stunden. Die Strecke in Bratislava hatte 7 Kilometer, die in Wien rund 12 Kilometer. In beiden Metropolen gab es je 12 Haltestellen, auf der Strecke zwischen ihnen 14. Schon im ersten Jahr des Betriebs wurden mehr als 3 Millionen Tickets verkauft. Die Pressburger oder Wiener Bahn, wie sie damals genannt wurde, erfüllte neben der Verbindung zweier Donaustädte auch weitere Zwecke. Sie diente auch als Postkutsche und teilweise auch als Güterverkehr. Die Post wurde direkt unterwegs sortiert und konnte so auf einzelnen Haltestellen zugestellt werden. Unweit des Bratislaver Bahnhofs Petržalka, deutsch Engerau, werden einige erhaltene Gegenstände wie Reisetickets oder etwa die Informationstafel mit angeführten Haltestellen ausgestellt.
Die Route der Pressburger oder Wiener Bahn bestand aus zwei Stadtstrecken, Bratislava-Petržalka und Wien-Schwechat, wo sie teilweise in das städtische Verkehrsnetz eingegliedert wurde, sowie einer Fernstrecke zwischen den Peripherien beider Städte, Petržalka und Schwechat. Zwischen den Jahren 1935 und 1945 ist es zu einigen Änderungen im Betrieb der Pressburger Bahn gekommen. Peter Martinko vom Club der Freunde des Stadt- und Regionalverkehrs.
Das damalige Bratislava Elektrizitätswerk hat beschlossen, den tschechoslowakischen Teil der Strecke zu einer 1 Meter breiten Schiene umzubauen, um die Pressburger Bahn in das Netz der städtischen Straßenbahnen eingliedern zu können. So verkehrten seit 1936 bis zur österreichischen Grenze städtische Straßenbahnen der Linie E. Am Grenzübergang sind die Reisenden in einen Schnellzug umgestiegen und weiter nach Wien gefahren. Im Jahre 1941 hat die Deutsche Reichsbahn diesen Abstand der Strecke wieder für Züge umgebaut. Dieser Zustand dauerte bis zu der Zeit kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Den Betrieb der Pressburger Bahn beeinflusste der Zweite Weltkrieg und der Anschluss von Petržalka an das Deutsche Reich. Der letzte Schnellzug in Richtung Wien ist in Pressburg-Engerau am 2. April 1945 losgefahren. Die Mitglieder des Clubs der Freunde des Stadt- und Regionalverkehrs bemühen sich seit vielen Jahren darum, dass die Spuren der Pressburger Bahn nach Wien für immer lebendig bleiben. Ihr Bestreben brachte Erfolg. Das ehemalige Straßenbahndepot in Petržalka wurde zu einem nationalen Kulturdenkmal erklärt. Dank ihnen wurde auch die historische Haltestelle der Pressburger Bahn mit einem Stück des ursprünglichen Pflasters auf der unter die UFO-Brücke führenden Wiener Straße erneuert. Das Verkehrsamt errichtete an dieser Stelle eine gelegentliche Haltestelle mit dem symbolischen Namen Wiener Bahn und einer Infotafel über ihre Geschichte. In den Jahren 2016 und 2020 ist es gelungen, das Fahrwerk und einen Wagen der alten Straßenbahn nach Bratislava zu befördern. Auf ihre Wiederbelebung warten sie im Verkehrsmuseum. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Aus dem Studio in Bratislava verabschieden sich vom Mischpult die Tonmeisterin Eva Medelská und vom Mikrofon die Gestalterin und Moderatorin der Sendung Sofia Miklovic. Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünschen noch einen schönen Wochenausklang. Do poczucia, auf Wiederhören!